Wir haben Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov. Jakob wird jetzt endlich sesshaft. Allerdings werden wir wieder feststellen, dass es nicht ein liebliches, nettes, friedliches Leben sein wird, sondern es wird gleich wieder Zores geben, wie wir das gewohnt sind. Ich möchte zwei Episoden dieser Parascha ein bisschen genauer betrachten, nämlich den Verkauf von Josef und die Geschichte mit Tamar. Das ist bei weitem nicht alles, was die Parascha zu bieten hat. Die Parascha hätte dann am Ende der Parascha noch zu bieten, wie Josef in Ägypten dann Karriere macht und ins Gefängnis kommt und den beiden, dem Bäcker und dem Mundschenk, den Traum deutet. Das ist auch alles in unserer Parascha. Also wir haben eine ganze Menge Highlights. Aber wir versuchen, uns einmal zwei Teilbereiche herauszunehmen. Nämlich zunächst einmal die Frage, wer hat denn eigentlich den Josef verkauft? Schauen wir uns das ein kleines bisschen an. Schauen wir uns das ein kleines bisschen an. Es gibt da nämlich verschiedene Lesarten. Und je nachdem, welche Lesart man bevorzugt, hat das natürlich auch eine andere Interpretation, was es zu bedeuten hat. Die Parascha beginnt, Vayeshev Yaakov, be'eretz migurei aviv. Übrigens interessant, im Land, in dem seine Väter wohnten. Also er kann noch nicht sagen, dass das Land sein Heimatland ist. Aber es ist das Land, in dem seine Väter weilten. Also doch ein Land, das nicht irgendwie was Fremdes ist. Aber man kann jetzt noch nicht sagen, das Land, in dem er zu Hause wäre. Das ging ja noch nicht. Und das heißt ja dann auch be'eretz Knaan. Und dann erfahren wir, Ve'ele Toldot Jakob. Wir wissen schon, Toldot ist nicht einfach nur Nachkommen im biologischen Sinn, sondern Toldot heißt auch, was jemand hervorgebracht hat. Und unter dem Titel Toldot erfahren wir jetzt, übrigens die Söhne würden wir ja schon längst kennen, was erfahren wir unter dem Titel Toldot Jakob jetzt wirklich? Naja, dass es diese Spannungen gibt zwischen Josef und den Brüdern. Also das ist auch etwas, das Jakob hervorgebracht hat, indem er Josef vielleicht ein bisschen zu intensiv versucht hat aufzubauen als den großen anscheinend Nachfolger oder den Lieblingssohn jedenfalls. Selbstverständlich ist hier die Beziehung zwischen Jakob und Rachel schuld daran, dass Josef so besonders beliebt und bevorzugt bei seinem Vater ist. Und wir bekommen die Geschichte gleich am Anfang, dass es da Spannungen gibt. Josef hält sich auf mit den Söhnen der Mägde, übrigens beide, sowohl Bilha, die ja von der Rachel-Seite wäre, als auch Silpa, die von der Lea-Seite wäre, und hält sich mit deren Söhnen auf, allerdings offensichtlich nicht aus Solidarität, sondern um dann zu erzählen, was die gemacht haben und was sie vielleicht auch nicht so gut gemacht haben. Man kann sich denken, dass das nicht gut angekommen ist bei den Betreffenden. Aber Israel, übrigens nicht Jakob, sondern Israel, liebt den Josef mehr als alle anderen seine Söhne, macht ihn den berühmten bunten Rock. Und die Brüder fangen hier nach und nach immer mehr an, den Josef nicht zu mögen. Und dann kommt die berühmte Geschichte mit dem Traum, wo Josef vielleicht auch ein bisschen ungeschickt ist, dass er das erzählt. Jakob scheint ja nicht begeistert darüber zu sein, dass Josef den Traum erzählt. Er ist nicht unbedingt wirklich gegen die Sache, aber er ist nicht unbedingt begeistert davon, dass Josef diese beiden Träume erzählt. Und dann kommt der große Höhepunkt. Die Brüder sind in Schrem, das ist Nablus, und weiden dort die Schafe. Und Israel schickt den Josef dorthin. Ich bin jetzt in 37,13. Und Josef hat dann, es gibt so eine seltsame kleine Episode in Vers 15, dass Josef einen Mann trifft, der ihm sagt, wo diese Brüder sind. Und manche Kommentare legen das aus, als dass das ein Engel war, der dem Josef den Weg gezeigt hat, also dass der liebe Gott hier nachgeholfen hat, zu schauen, dass diese Begegnung wirklich stattfindet, hätte Josef die Brüder nicht gefunden, weil sie nicht dort waren, wo er dachte, dass sie sind, dann hätte die vielleicht die ganze Geschichte nicht stattgefunden. Also hat der liebe Gott diesen Ish, diesen Mann geschickt, nämlich, es heißt in Vers 15, bei ihm Zaehu Ish, es fand ihn ein Mann. Also dieser Typ sollte den Josef finden und nicht umgekehrt. Und das fällt auf und da gibt es dann diese etwas mit raschige Auslegung, dass das nicht irgendein Mann war, sondern dass dieser Zufall extra deshalb passiert ist, damit Josef wirklich bei den Brüdern ankommt. Ich habe allerdings in den letzten Kapiteln vorige Woche darauf hingewiesen, dass bei der Geschichte von Jakob Gott ziemlich oft eingreift, um irgendwie zu retten, auch eingreifen muss, um zu retten, was hier jetzt bei der Geschichte von Josef weder dem Josef noch dem Jakob in einer offenen Weise geschehen wird. Also wenn wir das so lesen, dann ist das verpackt in einen natürlichen Zufall. Er trifft halt einen Mann. Wir haben hier nicht, Gott sprach zu ihm und erschien ihm und sagte ihm, was zu tun. Hier haben wir einen Abschnitt, wo Gott bei weitem nicht so offen eingreift, wie das vorher im Leben von Jakob schon der Fall war. Jedenfalls wissen wir, was dann passiert. Die Brüder sind hier in einer Gegend bei einem Ort namens Dothan. Das ist ungefähr dort, wo heute die palästinensische Stadt Jenin ist. Das ist auf einer Höhe im Westjordanland, wo man einen sehr, sehr guten Ausblick hat von diesem Hochplateau auf die Gegend rundherum. Und darum sind hier immer Stellen, wo die Brüder schon relativ von weitem sehen, dass jemand kommt. Das passiert jetzt und das wird dann bei den Karawanen wieder so sein. Das ist einfach geografisch erklärbar. Sie sahen ihn von Ferne und weil sie ihn schon länger sehen, können sie ein bisschen besprechen, was machen sie mit ihm. Und die Brüder sind an dem Punkt angekommen, wo sie glauben, der Josef ist für sie so gefährlich, weil er will sich in einer unrechtmäßigen Art zum Herrscher über sie machen, dass sie ihn für todeswürdig halten. Die Brüder sind selbstverständlich der Meinung, dass sie völlig recht haben in dem, was sie tun und Josef der Böse ist. Ja, ist nicht ganz so einfach, wissen wir. Und sie beschließen jetzt in Vers 20, wir erschlagen ihn und werfen ihn dann in eine Grube. Und da können wir sagen, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Ja, und dann werden wir schon schauen, was aus seinen Träumen wird. Und Ruben geht jetzt her und rettet ihn aus ihrer Hand, wenn ich das wörtlich übersetze. Es steht ja ausdrücklich, Ruben rettete ihn aus ihrer Hand. Also eventuell kann man sich vielleicht sogar schon so vorstellen, dass die schon dabei waren, über ihn herzufallen und er eingeschritten ist. Jetzt Ruben ist nicht irgendwer. Ruben ist der Älteste. Ruben ist der Erstgeborene von Lea und jedenfalls der Erstgeborene überhaupt unter all ihnen und ist der Älteste. Und wir wissen ja, dass eigentlich ursprünglich der logische Gedankengang wäre, dass Ruben derjenige ist, der Leadership übernimmt und diesen Clan jetzt führt, weil er der Älteste und der Erstgeborene ist. Wir wissen, dass es am Schluss Jehuda sein wird. Und wir sind hier gerade in der Geschichte, wo dieser Wandel sehr stark herauskommt. Also Ruben sollte jetzt eigentlich Leadership zeigen. Versucht es auch, aber es wird nicht ganz gelingen. Er sagt, naja, töten ist doch nicht so gut, wir wollen ihn nicht erschlagen. Und wir werfen ihn dann in eine Grube. Aber tut ihn nicht irgendwie gewaltsam angreifen, sondern das kann ja dann Gott machen, was immer dann geschieht. Und der Text sagt uns auch, was Ruben eigentlich wollte, nämlich ihn dann zu retten, um ihn zum Vater zurückzubringen. Also Ruben hat ja einen Plan, wo er nicht ganz ehrlich mit seinen eigenen Brüdern ist, was er eigentlich will. Den Brüdern sagt er, nein, erschlagen wollen wir ihn nicht, wir wollen kein Blut vergießen, werft ihn so in die Grube, aber wir töten ihn nicht. Aber dass er eigentlich den Gedanken hätte, ihn dann aus der Grube rauszufischen und den Vater zurückzubringen, das sagt er den Brüdern nicht, sondern das ist sein Hintergedanke. Was natürlich auch ein bisschen ein problematischer Zug ist. Wenn man nicht klar mit dem herauskommt, was man eigentlich vorhat, als jemand, der führen soll.
Entschuldigung.
Jetzt.
In dem PK-Wort wird genau das empfohlen. wenn alle gegen jemanden sind, dann ergreife nicht zu laut Partei für den, sondern bleibe ein bisschen still und exponiere dich
Ich
nicht
habe
zu
das
sehr.
jetzt gar nicht im Kopf, was Pecke erwartet, aber du erinnerst mich an die Frage zum Beispiel von Awakla schon hara. Also wenn man zu positiv über jemanden spricht, provoziert man eventuell, dass die
Auch
anderen
das.
aufstehen und sagen, naja, so auch wieder nicht. Ja, okay, lassen wir es mal stehen. Ich meine, Ruben hatte ohne Zweifel gute Absichten, das ist klar, ja. Aber es ist auch eine gewisse Spannung hier zumindest in dem, was er sagt. Er sagt den Brüdern nicht dasselbe wie das, was er vorhat zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, du könntest übrigens auch mit Aharon argumentieren. Man kann natürlich auch sagen, er hätte keine Chance gehabt, sich anders durchzusetzen. Das ist ein Argument für ihn. Dass man sagt, die Brüder sind so aufgeregt, offensichtlich wollten die schon über ihn herfallen und ihn schnell mal erschlagen. Und da ist es vielleicht einmal ein erster Schritt zu sagen, nein, nicht jetzt oder nicht wir, lassen wir das einfach so, die Natur machen, wir werfen ihn in die Grube. Aber jedenfalls haben wir die Situation, dass Ruven hier einen eigenen Plan B hat. Sie nehmen ihm dann seinen berühmten bunten Rock ab, werfen ihn in die Grube, die immerhin leer ist. Und wir kennen den Kommentar, dass da auch keine Skorpione drinnen waren. Zu Josefs Glück, das ist gut. In Vers 25 setzen sie sich zum Essen. Das ist schon ein bisschen stark. Und ich würde auch sagen, die Tora spricht normalerweise nicht davon, wann wer Mittagessen tut. Also, dass sich die Tora damit aufhält, zu erzählen, sie setzen sich nieder, um zu essen, das will vielleicht doch darauf aufmerksam machen, dass sie hier versuchen, vielleicht doch versuchen, an der Oberfläche, das muss ja auch nicht wirklich im Herzen gesessen so sein, so, aber an der Oberfläche versuchen sie jetzt so zu tun, als wäre nichts. Wir gehen jetzt ganz normal Mittagessen. Wir haben gerade den Josef in eine Grube hineingeworfen, wo er irgendwie krepieren soll. Er ist zufällig unser Bruder. Wir gehen jetzt Mittagessen. Also sie versuchen jetzt wirklich so zu tun, als wäre da nichts. Ich will nicht unterstellen, dass das die echte Gefühlslage ist, aber zumindest das, was sie machen. Man kann sich übrigens denken, das wird für unsere Frage jetzt relevant werden, man kann sich denken, wenn sie sich zum Essen hingesetzt haben, werden sie sich nicht genau neben diese Grube gesetzt haben, wo der Josef da drinnen ist und um Hilfe schreit, sondern werden durchaus ein bisschen einen Abstand gehabt haben. Das behalten wir etwas im Hinterkopf, um uns vorzustellen, was als nächstes passiert. Und dann sehen Sie diese Karawane von Ischmaeliten, die freundlicherweise Gewürze bei sich hat, um nach Ägypten zu ziehen. Und jetzt kommt Jehuda. Jetzt kommt Jehuda mit einem Vorschlag. Also wir haben vorhin gehabt den Vorschlag von Ruben und den Plan von Ruben. Und jetzt kommt Jehuda mit einem Vorschlag. Wir werden erst später sehen, dass Ruben aus irgendeinem Grund jetzt gar nicht da ist. Über den Grund kann man dann noch sprechen. Aber aus irgendeinem Grund ist Ruben hier gar nicht anwesend. Das wissen wir noch nicht. Das bemerken wir erst später. Und Jehuda ist jetzt derjenige, vielleicht auch durch die Abwesenheit von Ruben, der es in die Hand nimmt, zu sagen, Leute, was machen wir? Es ist doch gescheiter, wenn wir ihn verkaufen. Also er will nicht töten. Er hat aber jetzt auch nicht so einen Hintergedanken, sondern er sagt gerade heraus, was zu tun ist. Wir wollen ihn verkaufen an diese Ischmaeliten. Das hat für die Brüder den Vorteil, also abgesehen natürlich davon, dass es hilft, dass sie ihn nicht töten müssen, hat es den Effekt, wenn sie ihn als Sklaven verkaufen, dann ist er nicht mehr in der Lage, für sie gefährlich zu werden. Und außerdem können sie sich denken, dass er dann weit weg ist. Also der Vorschlag hat rein sachlich Gründe. Und was passiert jetzt? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jude hat gesagt, wir wollen ihn an die Ischmaeliten verkaufen, die wir da, ich habe gesagt, die sehen schon von weiter Ferne, die sitzen wo, wo sie einen guten Ausblick haben, die sehen diese Karawane kommen. Und die Brüder sind einverstanden. Und in Vers 28, war ja Avru Anashim Midianim. Es kommen midianitische Leute vorbei, Händler. Vayim Shehu, war ja Alu et Yosef. Und sie zogen an irgendeinem Seil und sie holten herauf den Yosef, Minhabor, aus der Grube. Vayim Keru et Yosef la Yishmaelim. Und sie verkaufen den Yosef an die Yishmaelim, Kesrim Kesef. Und 20 Silberstücke, was glaube ich nicht sehr viel ist. War ja wie Uet Josef mit seiner. Und die bringen dann den Josef nach Ägypten. Wenn wir den Satz genau anschauen, steht hier nicht, wer den Josef rausgezogen hat. Es steht hier, es sind gekommen die Anaschim Midianim, die midianitischen Leute, Händler, und sie zogen und holten den Josef aus der Grube herauf und verkauften Josef an die Ischmaeliten. Wenn ich einen Satz dieser Form einfach so da stehen habe, ohne Kontext oder ohne Vorbelastung, dass ich schon wüsste, was rauskommt, dann würde ich diesen Satz ziemlich sicher so lesen, dass die, die hier ziehen und hinaufholen, die Midianiter sind. Und das ist auch eine Lesart, die einige Kommentare bevorzugen. Unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, der Ramban. Jemand, der auf die verschiedenen Möglichkeiten, diesen Satz zu lesen, eingeht, ist Samson Raphael Hirsch. Und er bevorzugt auch die Lesart, dass das die Midianiter sind, weil das ist einfach die klare Art, diesen Satz zu lesen. Es kamen vorbei midianitische Händler und sie haben gezogen und den Josef herausgeholt. Das passt doch dann sehr gut, wenn wir bedenken, dass wir gesagt haben, da schüttelt schon jemand den Kopf, ich
Vielen
weiß. Es passt doch dann sehr gut, wenn du hast zu viel Rashi gelernt, wir kommen gleich darauf. Es passt doch dann sehr gut, wenn wir vorhin gesagt haben, sie werden sich ja nicht unbedingt neben die Grube gesetzt haben, wo der Josef um Hilfe schreit, sondern die sind auch ein bisschen weiter weg. Da können die Midianiter ruhig vorbeigehen, hören einen hilfeschreienden Menschen, holen den rauf, hatten eigentlich nicht vor, einen Sklaven zu erwerben, also verkaufen sie den jetzt weiter an eine Karawane, die gerade vorbeikommt. Und das ergibt wunderschön Sinn, wenn wir in diesem Kapitel bleiben. Dann, wenn wir das annehmen, dann haben wir allerdings eine ganz besondere Pointe, nämlich, dass die Brüder selbst nicht genau am Schluss wissen, was eigentlich passiert ist. Was übrigens auch gut in den Text passt. Wenn dann Ruben zur Grube läuft und das Kind ist nicht da, weiß nicht nur Ruben nicht, was passiert ist, weiß keiner, was passiert ist, die haben es echt nicht mitbekommen. Geht sich alles wunderschön aus. Und würde ich auch mit Samson Raphael Hirsch als Pschat-Lesung bevorzugen. Wer brav Rashi gelernt hat, schüttelt den Kopf und sagt nein, weil bei Rashi steht, die, die ihn raufgezogen haben, sind die Brüder, weil die wollten ihn ja schließlich verkaufen. Und die, die ihn raufgezogen haben, sind die Brüder. Dann haben wir das Problem, das Rashi auch anspricht, dass das ein bisschen kompliziert ausschaut. Rashi muss sich nämlich damit retten, zu sagen, naja, der wurde einfach mehrmals verkauft. Okay,
Ich
warum auch
verstehe
nicht?
nicht. Darf ich einwerfen, kurz? Vayimsheru, Vayimkeru. Es ist im selben Vers. Sie zogen herauf, sie verkauften.
Genau,
Nicht sie
ganz
kauften,
richtig.
sondern sie verkauften.
Natürlich. Genau, die Midianiter, ich habe es vorhin gesagt, vielleicht habe ich ein
Also wer
bisschen
ist
zu
das
schnell gesprochen.
Objekt, wer ist das Objekt, wer ist das Subjekt im Satz?
Also der verkauft hat, ist eindeutig Josef. Das ist das Einzige, was klar ist in dem Satz.
Ja, das ist aber dann das Objekt, Akkusativ, ja? Okay.
Du kannst den Satz ohne weiteres so lesen, dass die ganze Zeit die Midianiter das Subjekt bleiben. Was übrigens auch hilfreich ist, wenn das ein Satz ist. Das ist ein Satz, ja? Da ist kein Punkt dazwischen. Sie kamen vorbei, zogen den Josef herauf und verkaufen ihn an die Ischmaelim. Ergibt wunderschön Sinn. Ich habe gemeint, die Midianiter haben jetzt den gefunden.
Ja.
Die brauchen ja gerade keinen Sklaven. Gute Gelegenheit, verkaufen wir den an die, die gerade einen brauchen. Die gehen nach Ägypten runter, dort ist es geschäftsmäßig gut, einen Sklaven zu verkaufen. Machen wir ein kleines Geschäft. Passt übrigens auch dazu, dass der Preis nicht sehr hoch ist. Irgendein Mensch, der gefunden wurde, den verkaufen sie jetzt an den nächstbesten Bieter. Keine riesige Sache. Geht sich wunderschön aus. Alles die Midianiter. Die Midianiter kommen vorbei. Die Midianiter ziehen ihn hinauf und die Midianiter, was machen wir jetzt mit dem Burschen, den wir da gefunden haben? Verkaufen ihn, 20 Silberstücke ist nett, ja, einfach so geschenkt sozusagen, verkaufen wir ihn an den Nächstbesten, der vorbeikommt. Währenddessen tun die Brüder essen und kriegen gar nichts mit. Das ist die eine Lesart. Rashi, wie gesagt, ist damit nicht glücklich. Rashi sagt, nein, nein, ich muss mitten im Satz das Subjekt wechseln. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Rashi sagt, es kamen die Midianiter, die Brüder zogen ihn hinauf und verkauften ihn an die Ishmaelim. Jetzt hat aber Rashi dann das Problem mit, die Midianiter kamen und am Schluss verkaufen die Brüder ihn an die Ishmaelim. Und Rashi sagt dann, nein, der Josef wurde mehrfach verkauft. Also in jedem Fall kommen wir irgendwie dorthin, dass die einen Zwischenhändler ihn weiterverkauft haben, was ja auch okay ist. Trotzdem kann man ein bisschen fragen, warum Rashi das eigentlich macht oder warum Rashi diese Lesart bevorzugt, weil so glatt ist es nicht. In dem Satz gibt es keinen Hinweis, warum sich das Subjekt mitten im Satz ändern sollte. Wenn die Midianiter am Anfang des Satzes das Subjekt sind, könnten sie das ruhig bleiben bis zum Ende des Satzes. Aber Rashi berücksichtigt hier etwas anderes. Rashi berücksichtigt hier wahrscheinlich, ich meine, wir können Rashi nicht mehr fragen, aber es ist plausibel, sich zu denken, dass Rashi hier berücksichtigt, dass bei der großen Begegnung zwischen Josef und den Brüdern am Schluss dann Josef sagen wird, ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und das ist der Pasuk, den Rashi retten will. Dass Josef sagt, ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Die andere Variante, die Hirsch bevorzugt, die der Ramban bevorzugt, nach zu der ich auch neigen würde, um ehrlich zu sein. Die andere Variante ist, hat das Problem dort bei dem Satz, wieso sagt Josef, ihr habt mich verkauft, wenn es ja gar nicht der Fall war. Kann man relativ leicht lösen damit, dass Josef der Letzte ist, der weiß, was oben vor sich geht. Also Josef weiß natürlich, die Brüder sind die eigentlichen Täter. Natürlich wollten die Brüder ihn loswerden. Und Josef malt sich das halt sinnvollerweise so aus. Und das ist plausibel und ergibt Sinn, dass er sich denkt, die haben das oben ausgemacht mit den Midianitern. Wir haben da einen, nehmt euch den und wir verkaufen euch. Also in beiden Fällen gibt es ein bisschen eine Schwierigkeit. Und in beiden Fällen gibt es Argumente für die jeweilige Lesart. Ich neige dazu, die Variante, dass das zur Gänze im Vers 28 die Midianiter sind, für pschattig besser zu halten. Aber natürlich hat die Aussage, dass die Brüder Josef verkauft haben, einen großen Sinn, wenn wir fragen, wer ist der eigentliche Täter, wer ist der eigentliche Schuldige. Natürlich sind die Brüder schuld daran, dass Josef verkauft wurde. Den Midianitern wäre das nicht einfach so eingefallen, in der Wüste mal nach einem Sklaven zu suchen, den sie billig weiterverkaufen können. Also das eine ist vielleicht eher das, was stattgefunden hat, und das andere ist vielleicht eher eine Ebene, wo wir sagen, wer war die Partei, die wirklich dahinter steckt. Und das sind natürlich die Brüder unter der Führung von Yehuda. Yehuda hat das Ganze eingefädelt. Und Yehuda hat jetzt natürlich auch ein ganz ein großes Problem, egal ob so herum oder so herum. Yehuda hat das große Problem, dass die Geschichte jetzt nicht ganz so gut aufgeht, wie, oder eigentlich, man fragt sich natürlich, was haben die Brüder sich vorgestellt, was werden sie zu Hause sagen. Aber in jedem Fall haben sie das Problem, dass das jetzt nicht ganz so gut aufgeht. Wenn man annimmt, dass die Brüder es gar nicht gewesen sind und gar nicht so genau mitbekommen haben, was war, dann wird dieses Problem natürlich verschärft. Was machen die jetzt? Was machen sie jetzt? Na gut, sie müssen irgendwie das Verschwinden von Josef zu Hause erklären. Das hatten sie eh vor, aber sie wissen vielleicht wirklich nicht genau, wer jetzt wirklich wann was gemacht hat, sondern sie machen jedenfalls die Show mit dem Blut des Ziegenbocks. Sie schlachten einen Ziegenbock. Wir merken uns den Ziegenbock. Sie schlachten einen Seir, einen Ziegenbock. Ein Seir ist schon ein Ausgewachsener, kein Junges. Und tauchen den Rock in das Blut, damit sie dem Vater dann das blutbefleckte Gewand zeigen und sagen dann, schau mal, ob das der Rock deines Sohnes ist. Sie wursteln sich dann durch, sie lügen eigentlich nicht, sie verschweigen nur den wichtigsten Teil, aber sie haben nichts Falsches gesagt. Sie haben gesagt, lieber Vater, schau. Und Jakob zieht seine Schlussfolgerung. Und wir wissen natürlich, dass Jakob dann untröstlich ist und das Verschwinden von Josef die ganze Zeit nicht verkraften wird. Jetzt, wenn wir aber mal bei den Brüdern bleiben. Ruben hat jetzt ein großes Problem. Ruben ist in Vers 29, da bemerken wir übrigens erst, dass er zurückkommt von irgendetwas, dass er zwischendurch nicht da war. In Vers 29, Vayashav Reuven el Habor, Ruben kehrte zurück zur Grube und da ist kein Josef mehr. Und er zerreißt jetzt seine Kleider, weil sein ganzer Plan, den Josef herauszuholen, der Retter von Josef zu sein, der ihn zum Vater bringt und alles wieder versöhnt, der ist jetzt hin. Also hier ist auch der Moment, wo die Führung, die Ruben eigentlich einnehmen wollte, so echt nicht funktioniert, weil er jetzt ganz blöd dasteht. Er hat gesagt, wir werfen ihn in die Grube und jetzt ist da auf einmal niemand mehr. Und er scheint überhaupt nicht zu wissen, was passiert ist. Und sagt, was mache ich jetzt? Wo komme ich hin? Was mache ich jetzt? Also Ruven ist ziemlich in eine Sackgasse geraten. Aber man kann jetzt auch nicht annehmen, dass Jehuda besonders gut dasteht. Weil Jehuda ist zwar der, der das mit dem Verkauf vorgeschlagen hat und entweder auch wirklich durchgezogen hat oder die Midianiter haben es durchgezogen schneller, als die Brüder schauen konnten. In jedem Fall ist dann Jehuda auch in einer Position in der Familie, wo er verantwortlich ist für das Schlamassel, dass der Vater jetzt untröstlich ist und dass eigentlich sich jetzt alle mit der Situation frisch nicht wohlfühlen. Man kann natürlich auch den Gedanken haben, dass Jehuda sich zu Hause ein bisschen rechtfertigen musste. Du warst der, der das vorgeschlagen hat mit dem Verkauf. Also die Stimmung kann nicht besonders gut sein. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir ja dann, dass Judah dann nicht in der besten spirituellen Verfassung ist bei den Dingen, die er als nächstes macht. Wir haben in Vers 38, Kapitel 38, 38,1, und es war in jener Zeit. Und Jehuda ging hinunter von seinen Brüdern. Viele Kommentare beziehen sich ja darauf, dass dieses Hinuntergehen, diese Jerida, nicht nur geografisch ist, was es natürlich ist, sondern auch symbolisch andeutet, dass Jehuda hier eine Abwärtsbewegung spirituell hat. Er entfernt sich auch von den Brüdern. Offensichtlich ist das Klima zwischen den Brüdern jetzt doch nicht so gut. Und er geht hinunter, wahrscheinlich auch im übertragenden Sinn. Und er kommt zu einem Mann namens Hira, der ein Adulami ist, aus irgendeiner Ortschaft Adulam. Wir wissen über diesen Hira, den Adulami, nichts Näheres. Er entwickelt sich hier zu einem Geschäftspartner mit Jehuda. Aber mehr wissen wir eigentlich nicht. Was aber auf der Hand liegt, ist, dass wir annehmen, dass wir sind hier in Knaan, also wird irgendein Knaaniter sein. Was vielleicht doch auch ein bisschen überraschend ist, als guter Freund. Raschi bringt, dass dieser Hira, der Adulami, ein Geschäftspartner von Jehuda war. Dadurch hatten die gute Kontakte. Gut, warum nicht? Und dort, wo dieser Adulami zu Hause ist, sieht Jehuda jetzt die Tochter eines Kaufmanns, eines knanitischen Kaufmanns. Es gibt hier die Übersetzung für Knaani Kaufmann, wenn man eben nicht Knaan nehmen will. Oder man übersetzt es wörtlich und sagt die Tochter eines Knaaniters. Der heißt Schua. Und diese Tochter von dem Schua, die heiratet jetzt Jehuda. Gut. Wir wissen übrigens von keiner weiteren Frau von Jehuda. Also, warum nicht? Aber diese Tochter von Schua hat in der ganzen Geschichte keinen Namen. Wir erfahren über sie sehr, sehr wenig, außer dass sie demnächst einmal stirbt. Erfahren wir über sie sehr wenig. Und sie wird die ganze Zeit auch nicht mit Namen genannt. Sie bleibt die Tochter von Schua. Okay, lassen wir das mal so stehen. Jedenfalls gibt es von der Schua, von Jehuda und dieser Tochter des Schua, gibt es drei Kinder. Die kennen wir gut. Den Er, den Onan und den Shelah. Und für den Erstgeborenen, für den Er, nimmt Jehuda eine Frau namens Tamar. Anscheinend hat er die auch ein bisschen ausgesucht, weil es steht, Vayikach Jehuda. Jehuda nimmt diese Frau für den Er, seinen Erstgeborenen, und das ist die Tamar. Und jetzt kommen wir zu der berühmten Geschichte Tamars, über die wir wesentlich mehr wissen als über die Frau des Jehuda. Jetzt erfahren wir, dass der erstgeborene Jehudas, kein guter Mensch war und Gott hat ihn früh sterben lassen. Steht übrigens nicht näher warum, sondern irgendwie war er ein schlechter Mensch und Gott hat ihn früh sterben lassen. Dann haben wir, dass die Tamar den Onan heiratet. Onan will jetzt nicht, dass ein Kind auf den Namen seines Bruders genannt wird und vermeidet es, mit seiner Frau Kinder zu machen. Das rechnet Gott ihm besonders schlecht an und auch er stirbt vorzeitig. Dann sagt Jehuda zur Tamar: Naja, warte, bis der Schlah groß wird, dann wirst du den Schlah heiraten. Und sie soll einstweilen als Witwe im Vatershaus leben. Und die Tamar bemerkt dann, dass das nicht stattfindet, weil der Bursche wird jetzt schon alt genug und von einer Eheschließung ist keine Rede. Und sie durchschaut, was Yehuda sich denkt, nämlich, dass Yehuda Sorge hat, die hat schon zwei Männer umgebracht, im übertragenen Sinn. Wer weiß, was mit dem dritten passiert, bei der stirbt ja jedes Mal der Ehemann. Alles so, Yehuda will sie ihr nicht geben. Wenn wir jetzt kurz innehalten und uns ein bisschen die Situation anschauen, dann war diese Frau von Jehuda die Tochter eines Knanniters oder eines Kaufmanns namens Schur, war ohne Namen irgendwie nicht so bedeutend. Und wenn wir schauen, wie es weitergeht, dann will jetzt gerade, nachdem diese Tochter Schuas, die Frau von Jehuda, stirbt, sucht sich Jehuda Trost, indem er zur Schafschur geht, was offensichtlich ein größeres Volksfest gewesen sein dürfte. Dort geht er hin mit seinem Freund Hira, dem Adulami, also nicht gerade in einer jüdischen Gesellschaft, nach Timna. Und wir wissen, dass er dann dort mit der Tamar Verkehr haben wird, die sich als Prostituierte am Weg verkleidet. Es schaut ein bisschen danach aus, dass Yehuda hier seine Frau in erster Linie auf einer eher körperlichen oder oberflächlichen Ebene vermisst. Er will halt jetzt eine andere Frau haben, mit der er schlafen kann, aber eine richtige gute Beziehung, zumindest erfahren wir nichts darüber. Könnte man natürlich sagen, okay, wir erfahren ja nicht immer alles. Wenn aber auch die Söhne offensichtlich nicht so gut rausgekommen sind, vielleicht war diese Partnerschaft mit der Tochter von Schua wirklich nicht das Allerbeste. Jedenfalls ergreift Tamar jetzt die Initiative und macht diese wahnsinnige Geschichte, dass sie sich als eine Prostituierte verkleidet, die da am Wegrand ihren Stützpunkt hat. Und Yehuda fällt auch tatsächlich drauf rein, verbringt mit ihr eine Zeit und macht mit ihr eine Bezahlung aus. Und die Bezahlung, die er mit ihr ausmacht, ist ein Ziegenböcklein. Achtung, ein Ziegenböcklein. Es gibt natürlich viele Kommentare, die das jetzt hier sehen. Es ist hier bitte ein junges Böcklein, ein Gidi-Isim. Und bei Josef war das ein Seir-Isim, ein ausgewachsener Ziegenbock. Weil als Bezahlung für den einen Abend wäre ein ausgewachsener Ziegenbock wahrscheinlich ein bisschen zu viel gewesen. Aber es fällt natürlich Kommentaren auf, dass es dort einen Ziegenbock gibt und da einen Ziegenbock gibt. Also Yehuda hat hier so ein bisschen eine Art von Retourkutsche. Über diesen Ziegenbock wird er jetzt stolpern, so wie er vorher daran beteiligt war, einen Ziegenbock zu verwenden, um das Gewand von Josef zu fälschen. Und dann, wir wissen, was passiert. Sie nimmt ein Pfand, weil er hat natürlich jetzt keine Ziegenböcke bei sich. Er nimmt ein Pfand, sie nimmt ein Pfand. Und wie er dann die Bezahlung schicken will, ist sie nicht da und das Ganze bleibt dann hängen. Wir haben hier, dass Yehuda in Vers 20 dieses Ziegenböcklein schickt durch die Hand seines Freundes, den Adulamiter. Interessanterweise hat er hier wieder keinen Namen, obwohl er einen hat. Also wir wissen, der heißt Hira, das wissen wir seit dem ersten Satz dieses Kapitels. Aber es ist ja offensichtlich nicht wichtig, wer er als Person ist, sondern es geht einfach darum, dass Yehuda das auslagert. Er schickt nicht einmal einen Bediensteten aus dem eigenen Haushalt, sondern er schickt diesen Freund aus Adulam, der sein Geschäftspartner ist. Also er versucht, das über einen Außenstehenden zu lösen. Offensichtlich ist ihm die Sache doch ein bisschen unangenehm oder hat er das Gefühl, dass da was jetzt nicht ganz so sauber war. Und er schickt über diesen Adulami das Ziegenböcklein. Der erkundigt sich bei den Ortsleuten und fragt nach dieser Frau. Wir haben zwei verschiedene Begriffe. Zunächst einmal hielt Yehuda die Tamar, die verkleidete Tamar, für eine Sonar, für eine Prostituierte. Das war in Vers 15. Jetzt verwendet der Text den Begriff Kedesha. Ich werde vielleicht kurz darauf eingehen, was das eine, was das andere heißen kann. Jedenfalls fragt der Adulami nach einer Kedesha, die hier da war. Und die Leute sagen, da war keine Dame, die hier ein Etablissement hätte. Und das Ganze hängt dann in der Luft und Yehuda sagt, na, dann soll sie die Sachen behalten. Was ich schon ein bisschen stark finde, weil das, was sie nimmt als Pfand, ein Siegel und Schnur und Stab. Ich meine, das ist ungefähr so, wie wenn man heute zu uns sagen würde, gib deinen Pass als Kaution her. Also das ist nicht eine Kleinigkeit gewesen. Aber jedenfalls sagt er, na, um Gottes Willen, das wird jetzt peinlich. Wir wollen da irgendwie nicht zum Gespött werden. Er sagt in Vers 23, peignez la vous. Ich habe von mir die Übersetzung von Hirsch, der sagt, sonst werden wir noch zum Gespötte. Das ist korrekt übersetzt. Buß heißt aber auch niedrig verachtet werden. Also, dass Yehuda vielleicht irgendwie verachtet wird von Leuten, die das dann besprechen, negativ besprechen natürlich, dass er da einschlägig bei solchen Damen verkehrt. Und er rechtfertigt sich dann damit, anscheinend ist ihm das schon wichtig, dass er seinen Teil versucht hat zu bezahlen, er kann nichts dafür. In Vers 23 sagt er auch noch, ich habe das Böcklein geschickt, du hast sie nicht gefunden, also wir haben probiert zu bezahlen, leider ist die Bezahlung nicht gelungen, aber wir haben jetzt nichts falsch gemacht, das scheint ihm schon wichtig zu sein. Und jetzt bleibt das Ganze so stehen. Und dann wird bekanntlich erkennbar, dass Tamar schwanger wird. Und man nimmt an, dass sie eine Art von Unzucht wirklich auf dem Niveau eines Ehebruchs betrieben hat, weil sie ja eigentlich reserviert gewesen wäre für den Sohn von Yehuda. Und sie soll dann hingerichtet werden und lässt im letzten Moment diese berühmte Szene, sie lässt im letzten Moment dem Yehuda schicken die Dinge, die sie als Pfand hat, das Siegel und den Stab und die Schnur und sagt, lässt ihm ausrichten, dem Mann, den das gehört, von dem habe ich das Kind empfangen. Und Yehuda versteht dann, was gelaufen ist und lenkt ein und hat dann die Größe zu sagen, ups, ich habe einen Fehler gemacht. Und sagt ganz wörtlich, sie ist gerechter als ich, weil ich habe ihr nicht den Schlag gegeben. Bleibt aber ein Wermutstropfen. Er hat mit ihr nachher keine Beziehung mehr. Diese Geschichte ist natürlich ganz, ganz berühmt, dass Tamar so weit geht, dass sie sagt zum Yehuda, von dem Mann, dem diese Sachen gehören, habe ich das Kind. Und sie sagt nicht in der Öffentlichkeit, von wem sie das Kind hat. Und Yehuda kann daher also auch ein bisschen noch sein Gesicht wahren vor einer breiteren Öffentlichkeit. Ich würde nicht unterstellen, ich meine, im engeren Kreis wusste man ja irgendwann am Schluss, wer der Vater war, spätestens wenn die Kinder geboren worden sind. Wir haben die ganzen Stammbäume, dass das alles auf Yehuda zurückgeht. Aber es muss jetzt nicht das ganze Land darüber sprechen, was gewesen ist. Da war da auch ein bisschen sein Gesicht, weil sie das nicht so öffentlich macht. Und vor allem lässt sie ihm die Wahl. Sie lässt ihm die Wahl zu sagen, ja, ich war's, oder es abzuleugnen, dann ist aber ihr Leben in Gefahr. Und wir kennen das, dass Tamar ihr gebracht wird als das Paradebeispiel dafür, dass man jemanden nicht beschämen soll, in der Öffentlichkeit schon gar nicht, weil Tamar hat sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt, den Yehuda nicht zu beschämen. Soweit wunderschön. Und die große Sache von Yehuda ist natürlich, und das werden wir bei Nachkommen von Yehuda dann ganz, ganz stark finden und ganz besonders bei König David finden, dass Yehuda hier in der Lage ist, sich hinzustellen und zu sagen kann, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Soweit klar. Ich frage mich trotzdem immer wieder, ob die Tamar hier nicht ein bisschen weit geht. Und ich werde eine Antwort versuchen. Weil natürlich kann man sagen, es ist großartig und wir wollen diese Lehre verinnerlichen, dass es ganz wichtig ist, niemanden öffentlich zu beschämen. Und da hat diese Frau lieber ihr Leben aufs Spiel gesetzt, als jemanden öffentlich zu beschämen. Und davon wollen wir lernen. Punkt. Aber die Tamar hat immerhin Kinder im Bauch. Also wenn sie jetzt getötet wird, weil das vielleicht schief geht, wenn der Yehuda nicht die richtige Reaktion zeigt, dann ist sie tot und sind die Kinder tot. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ist das nicht ein bisschen ein hoher Preis? Soll sie das wirklich so machen? Ich würde eine Antwort wagen, nämlich würde Yehuda hier nicht richtig reagieren, wäre es sozusagen auch nicht notwendig für die Fortsetzung der jüdischen Familie, die hier entsteht und dafür, dass wir einen Zweig brauchen, aus dem die Führung der Familie kommt, wäre es ja dann auch sozusagen nicht notwendig, dass diese Kinder geboren werden, weil dann wäre es ja, dann wäre Yehuda nicht der richtige Stammvater für Maschiach gewesen. Das, was Yehuda zum Stammvater des Zweiges macht, aus dem Maschiach kommt, ist, dass er hier richtig reagiert. Also Tamar pokert vielleicht deshalb so hoch, weil sie spürt, dass nur die richtige Antwort überhaupt eine Zukunft hat. So würde ich das ein bisschen erklären, warum sie gar so weit geht. Jedenfalls geht es gut aus. Natürlich könnte man auch sagen, die haben einander ja besser gekannt als wir, wenn wir die Texte lesen. Also vielleicht wusste Tamar einfach auch, dass sie den Yehuda so einschätzen konnte, dass sie gesagt hat, ja, so weit wird er nicht gehen. Aber ich denke, es schwingt auch mit, hätte er nicht die richtige Reaktion gemacht, dann wäre er ja auch nicht der Stammvater der messianischen Linie. Also ist das ganze Projekt dann nicht sinnvoll. Trotzdem bleibt für mich ein bisschen ein schaler Beigeschmack, dass sie ja auch das Leben ihrer Kinder aufs Spiel setzt. Dann haben wir die berühmte Situation, dass der Peretz und der Serach geboren werden. Und es scheint dann irgendwie sozusagen so alles gut zu sein, wenn wir nicht doch beachten, diesen kleinen Satz, der angemerkt hat, dass Yehuda nicht mehr mit Tamar intim wurde. Also es ist schon klar, dass die Geschichte so ausgeht, dass das nicht eine Art sein kann, eine gesunde Partnerschaft einzufädeln, wenn man einen Mann überlistet und er gar nicht bemerkt, was er tut. Das führt nicht zu einer geordneten Ehe und zu einer gesunden Partnerschaft. Es gibt ja immer wieder dann, wenn man spätere Stellen im Tanach anschaut, die Möglichkeiten zu vergleichen. Man kann zum Beispiel die Szene zwischen Ruth und Boas auf der Tenne, die ja auch nicht so einfach ist, vergleichen mit dem, was Tamar und Yehuda macht und dort dann sehen, dass Ruth und Boas doch um einiges vernünftiger vorgegangen sind als Yehuda und Tamar. Alles so, es ist schon eine sehr extreme Geschichte, wo man durchaus auch offen lassen kann, ob das wirklich die einzige mögliche Lösung war. Jedenfalls haben wir zwei Sachen gelernt. Von Tamar haben wir gelernt, dass man niemanden beschämen soll. Und von Yehuda haben wir gelernt, dass es eine großartige Reaktion ist, einen Fehler auch zuzugeben. Und dass genau der, der in der Lage ist, seinen Fehler auch zuzugeben, obwohl er vorher ja durchaus ein bisschen tief gesunken ist, wie wir gesehen haben, genau der hat das Zeug dazu, der Führer zu sein, des ganzen Stammes, und der hat das Zeug dazu, der Urvater zu sein, der messianischen Linie. Also das, was wir dann später bei König David ganz intensiv erleben, dass die Größe von König David, wie er war, dass er Fehler auch einsehen konnte. Nicht, dass er keine Fehler gemacht hat. Offensichtlich war das nicht seine Größe, sondern dass er Fehler auch einsehen konnte. Das wird hier gelegt. Und darum ist diese Szene auch so besonders wichtig für alles, was nachher kommt. Ja, die Parascha ist damit nicht zu Ende, sondern ich habe erwähnt, wir haben in der Parascha dann die ganze Geschichte, dass Josef in Ägypten zunächst Karriere macht, dann im Gefängnis landet, dann die Träume deutet, des Bäckers und des Mundschenkes, allerdings ihm das noch nicht aus dem Gefängnis befreit, sondern dazu muss man dann auf die nächste Woche warten. Aber das ist dann nicht mehr der Teil, den ich heute besprechen wollte. Ja, Anmerkungen, Einwände?
Ja, also ich finde, erstens möchte ich hinzufügen, sozusagen, wenn ich darf, dass Schwiegerväter und Schwiegertöchter einfach keine guten Paare sind. Und das ist, ja, auch wenn die Halacha damals vielleicht noch nicht so gegolten hat wie jetzt, ist sie trotzdem ein No-No-No. Ja?
Ja.
Das ist das eine. Das andere, was ich aber wirklich interessant finde, und du hast angefangen darüber zu sprechen, ist, dass Tamar zuerst als Sonar und dann als Kedesha
Ja,
bezeichnet wird.
richtig. Das wollte ich noch ansprechen. Hier in dieser Geschichte hat man den Eindruck, dass die beiden Wörter dasselbe bedeuten. Aber sie kommen ja in der Tora auch sonst vor und bedeuten offensichtlich nicht überall dasselbe. Es gibt verschiedene Lesarten. Ich habe im Laufe der Jahre, wenn ich mir die verschiedenen Kommentare angeschaut habe und mir die verschiedenen Stellen angeschaut habe, mich für eine dieser Lesarten entschieden, wo ich beim Rambam und anderen bin. Aber ich sage dazu, es gibt verschiedene Lesarten. Eine Sonar begegnet uns im Texten der Tora oder auch des Tanach in erster Linie als eine Prostituierte, die ihre Tätigkeit für Geld ausübt. Geld kann jetzt auch ein Ziegenböcklein sein, wie wir gerade gesehen haben, aber es meint eine Prostituierte. Wir haben sehr, sehr oft im Tanach, später in den Prophetenbüchern, die so nah als Metapher für Götzendienst, was aber durchaus passt, weil wenn das Volk Israel fremdgegangen ist mit anderen Göttern, dann ging es ja auch um materielle Interessen, wie das dieser Götz oder diese Göttin Regen bringen sollen oder solche Dinge machen sollen, die auf einer materiellen Ebene liegen. Also sehr, sehr oft im Tanach später bei den Prophetenbüchern erscheint der Begriff als Metapher für Am Israel, das Götzendienst macht. Aber die Grundbedeutung des Wortes ist eine Frau, die gegen Geld mit einem Mann intim wird. Und dann gibt es den Begriff der Kedesha. Und hier wird die Tamar mit beiden Begriffen genannt. In beiden Fällen ist sie das natürlich nicht, sondern in beiden Fällen wird sie von Leuten, die gar nicht wussten, wer da war, sondern da war irgendeine Frau am Wegrand, so genannt. Wir haben das Verbot, dass eine jüdische Frau eine Kedesha sein soll, in Buch Dvarim. Das ist in Parashat Kitteh, im Kapitel 23 von Dvarim, Vers 18, Parashat Kitteh. Lotje Kedesha mibnot Israel. Es soll keine Kedesha sein von den Töchtern Israels. Veloje Kadesh mibne Israel. Und es soll auch kein Kadesh sein, also männlich genauso, von den Söhnen Israels. Es gibt zu diesem Satz hier verschiedene Auslegungen, was das heißt. Eine der Quellen, die hier in eine ganz spezielle Richtung gehen, ist der aramäische Targum Onkelos. Ich zitiere jetzt, ich lese jetzt vor aus Hirsch, der geht hier nach dem, was auch der Rambam bringt, dass die Kedesha meint, jeder geschlechtliche Umgang, dem die Kiddushinweihe fehlt, also eine Frau, die mit einem Mann intim ist, ohne verheiratet zu sein. Das ist eindeutig das, was der Rambam liest, was Maimonides hat in Sefer HaMitzvot und dort erklärt. Es ist nicht erlaubt im Judentum, dass eine Frau und ein Mann eine Beziehung haben ohne eine Eheschließung. Das ist eine sehr, sehr unmoderne Feststellung, aber beim Rambam ist es völlig klar und auch in anderen Kommentaren. Hirsch geht hier ein auf die Wortgleichheit und auf die gleiche Wurzel offensichtlich von Kadosch heilig und dieser Kedesha. Und er meint, dass das beides, wir wissen ja, Kadosh heißt auch eine Beziehung zu haben mit dem Göttlichen. Und Kadesh, die Kedesha, hat auch eine Beziehung, aber auf eine falsche Art. Und ich zitiere jetzt Hirsch, wie Kadosh die gänzliche Hingebung an das sittlich Gute bedeutet, so Kadesh die Hingebung an das sittlich Schlechte. Das ist natürlich jetzt die blumige Ausdrucksweise des späten 19. Jahrhunderts und wo nie definiert wurde übrigens, was sittlich genau heißt. Aber Kadosh ist eine Beziehung, die der Mensch haben soll zu Gott, zum Heiligen, das ist gut. Und Kadesh ist auch sich widmen, nämlich eine Frau, die sich einem Mann widmet. Und da muss überhaupt kein Geld im Spiel sein, aber die sich ihm einfach so widmet, ohne dass eine geordnete Eheschließung stattgefunden hat. Der Targum Onkelos zu dieser Stelle in Dvarim bringt einen Spezialfall. Er bringt einen Spezialfall, dass eine jüdische Frau nicht eine Ehe eingehen kann mit einem Mann, mit dem die Ehe gar nicht gültig wäre. Also zum Beispiel ein nicht-jüdischer Sklave oder überhaupt ein nicht-jüdischer Partner. Und in der Halacha gibt es dann die Diskussion, ob es nur so etwas betrifft, was der Targum Onkelos sagt, oder ob es so weit zu interpretieren ist, wie es der Rambam sagt, dass er sagt, alles, was eine Partnerschaft ist, die außerhalb einer Ehe stattfindet, und das kann eine Frau sein, die völlig frei ist, die nie, an niemanden gebunden ist, natürlich, das ist hier angesprochen mit einer Kedesha. Ich würde also es so zusammenfassen, wenn man diese Definition übernimmt, die der Rambam hat, dass Kedesha der Oberbegriff ist. Eine Kedesha ist eine Frau, die irgendwie intim wird mit einem Mann ohne Eheschließung, einfach so sozusagen. Und eine Sonderfall von der Kedesha ist die Sonar, die dafür auch ein Honorar nimmt. Und bei Tamar hier haben wir auf den ersten Blick den Eindruck, die zwei Begriffe bedeuten dasselbe. Aber wenn wir genau schauen, dann passt es nämlich eh, weil der Jehuda hält sie für eine Sonar und will sie daher auch bezahlen. Und dann, wenn der Freund kommt, der nach ihr fragt, der will sie natürlich auch bezahlen, aber der fragt da ja in der Öffentlichkeit herum, wo war diese Frau? Und da ist es für mich durchaus plausibel, dass man nicht den Begriff verwendet, wo war diese Prostituierte, wir wollen die bezahlen, sondern man verwendet einen allgemeineren Begriff. Es gibt ja eine Frau, die ist in der Lage, Männer zum Abendessen einzuladen. Über die Honorare, die sie nimmt, reden wir nicht. Darum verwendet er den Begriff Gedächtnis. Also so kann ich mir das erklären. Viele Übersetzungen gehen den Weg, dass sie hier in dieser Geschichte bei Tamar einfach dasselbe Wort in der Übersetzung verwenden. Das macht doch Hirsch. Und müssen dann aber in Dvarim natürlich einen anderen Begriff verwenden, womit wir den Nachteil haben, dass also innerhalb der Tora das Wort mit zwei völlig verschiedenen Bedeutungen ist schwieriger.
Mein Eindruck ist, würdest du dazu stimmen, Soma, also das ist der respektlosere Begriff von beiden. Gedesha ist ein respektvollerer Begriff.
Ja, ich glaube auch, weil bei
Ja.
der Sonar steckt dahinter, der Auftraggeber schafft an und kann machen, was kann anschaffen, was er gerne hätte, während die Kedesha ist schon eine Frau, die auch aus eigener Entscheidung hier tut, was sie tut. Natürlich ist die Frage des Respekts auch eine Frage der gesellschaftlichen Sichtweise. Also ich kenne einen Schiur von Moshe Lichtenstein, von Gush Etzion, wo er über die Rahav schreibt, die ja eindeutig eine Sonar ist. Und wo er eigentlich sehr viel Mitgefühl für die junge Rahav hat, die in diesem Job arbeiten muss. Also die Frage, wie man sieht, ist natürlich eine der Perspektive. Aber ich würde das hier auch so sehen. Und das ist, glaube ich, auch, passt auch zu der Geschichte, wie wir es bei Tamar haben. Zunächst einmal hält Jehuda sie für eine Sonar, für eine Frau, die kann er sich kaufen. Da gibt er einen Auftrag, er hat sein Vergnügen, er will einen schönen Abend haben, er bezahlt. Und wenn dann der andere kommt, die Bezahlung liefern und man spricht mit anderen Leuten, dann verwendet man schon einen eleganteren Begriff.
Ja. Beziehungsweise vielleicht nach der Begegnung
Ich möchte nur
verwendet
die
man einen
Stärkung
anderen
vom
Begriff.
letzten, das gesagt wurde, betonen, dass wenn die Brüder Shimon und Levi letzte Woche Jakob erwidern und sagen nach Resonaya, dann meinen sie damit, dass man eigentlich Dina höchst genötigt hatte.
Ja. Und das hat aber auch mit der Entwürdigung zu tun. Also das passt zu dem, was Erwin sagte, dass Sonar der Begriff ist, der wesentlich respektloser ist seitens des Täters. Während bei der Kedesha kann das durchaus eine gewisse Augenhöhe zwischen den Partnern haben. Es ist halt falsch, aber es kann eine Augenhöhe zwischen den Partnern haben. Jo. Also das waren
Ne?
meine Anmerkungen zu einer komplizierten Geschichte.
Danke, Ruth.
Call to.
Danke euch.